HR Info. Politik.
Die Versorgung mit Trinkwasser ist für uns in Deutschland so selbstverständlich, dass wir gar nicht darüber nachdenken, woher es eigentlich kommt. Oder dass es vielleicht irgendwann nicht mehr aus dem Hahn fließt. Dabei zeigen die trockenen Sommer, auch wir hier im wasserreichen Deutschland müssen uns langfristig Gedanken machen ums Trinkwasser und darüber, wie wir in Zukunft Wasser sparen können. Denn das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser birgt auch ein großes Konfliktpotenzial, selbst bei uns hier in Deutschland. Mein Name ist Ariane Focke. Bei Wassermangel denkt man direkt erstmal an den Nahen Osten oder Afrika. Aber Kelkheim im Taunus? Dass das Wasser aber auch hier knapp wird, haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kelkheim nicht zum ersten Mal erfahren müssen.
Der Bürgermeister gibt bekannt, die Trinkwasserversorgung der Stadt Kelkheim ist akut gefährdet. Bitte unterlassen Sie das Bewässern von Gärten und Rasenflächen sowie das Befüllen von Schwimmbädern und Pools.
Diese Durchsage hat die Feuerwehr Kelkheim auch in diesem Jahr wieder machen müssen, angeordnet durch die Stadt, weil das Wasser knapp wurde. Aber nicht, weil zu wenig Wasser da war, sondern weil der Verbrauch in Spitzenzeiten zu hoch war, 60% höher als an einem durchschnittlichen Tag. Albrecht Kündiger von der grünorientierten unabhängigen Kelkheimer Wählerinitiative ist Bürgermeister von Kelkheim. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie in seiner Gemeinde die aktuelle Wassersituation ist.
In den heißen Tagen zu Beginn der Sommerferien hat sich der Verbrauch von Trinkwasser durch unsere Bürger extrem erhöht. Und zwar auf eine Grenze hin, die so nicht mehr zu verantworten war. Üblicherweise haben wir einen täglichen Verbrauch von 3.300, 3.400 Kubikmeter Wasser. Auch das sind 3,3 Millionen Liter bei knapp 30.000 Einwohnern. Da ist Kelkheim nicht außergewöhnlich, das ist so Durchschnitt hier für einen Bürger in der Rhein-Main-Metropole. Aber an diesen Wochenenden, in diesen heißen Tagen, hat sich der Verbrauch auf 5.500 Kubikmeter erhöht. Das heißt also 5,5 Millionen Liter Wasser allein hier in Kelkheim. Und darauf sind unsere Kapazitäten nicht ausgerichtet. Das können wir eine Zeit lang mit unseren Hochbehältern durchhalten, aber nicht mehrere Tage lang. Ursache dafür war, dass bei der heißen Wettersituation Rasen gesprengt wurden, Swimmingpools gefüllt wurden, dass einfach der Verbrauch sich wirklich völlig verändert hat und da mussten wir gegensteuern. Dankenswerterweise haben die Bürger den Aufruf auch gefolgt und der Wasserverbrauch ist sofort zurückgegangen, sodass wir dann wieder auf ein normales Maß gekommen sind und die Hochbehälter konnten wir wieder füllen und die Wasserversorgung war sichergestellt. Eine ernste Gefahr hat insofern nicht bestanden, weil wir haben ja noch nicht zu Notmaßnahmen gegriffen. Aber die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich entsprechend zu verhalten. Ich bin sehr froh, dass sie sich auch daran gehalten haben. Ich darf auch daran erinnern, dass ich als Bürgermeister verpflichtet bin, dafür zu sorgen, dass wir bei unseren Wasserkapazitäten immer eine gewisse Brandreserve brauchen, falls mal ein Großeinsatz bei einem Brandereignis dies notwendig machen.
Sie haben eben schon einen Notfallplan angesprochen. Wie würde denn so ein Notfallplan aussehen? Also das ging jetzt noch nicht bis zum Äußersten, sondern die Maßnahmen haben wir jetzt erstmal gegriffen.
Na, wir sind noch gar nicht so weit. Wir sind dabei, eine Notfallverordnung zu erarbeiten. Dann haben wir eine entsprechende Satzung, dann können wir es auch sanktionieren. Ich setze aber lieber auf Verständnis und das hat hier bei meiner Bevölkerung auch gefruchtet. Da bin ich sehr froh drum. Aber im Zweifelsfall, wenn es nicht anders geht, dann müssen wir einen Hahn zudrehen. Aber davon waren wir noch ein Stückchen entfernt.
Das heißt, wird dann wirklich Wasser rationiert? Das ist dann der Plan, wenn es gar nicht anders geht?
Das wäre das Äußerste, aber das haben wir im Moment noch nicht praktizieren müssen. Wie gesagt, ich bin ein Bürgermeister, der auf frühe Informationen, auf Transparenz setzt. Und die Bürger nehmen das auch an. Und so haben wir es auch geschafft, dass wir die schwierige Situation, die zu Beginn der Sommerferien da waren, dass wir die wieder in geordnete Bahnen haben lenken können. Und die eine oder andere Rasenfläche ist dann braun oder gelb geworden. Das muss man halt hinnehmen.
Haben Sie denn die Befürchtung, dass nächstes Jahr wieder die Feuerwehr durch Kelkheim fahren wird und wieder diese Durchsage machen wird? Oder glauben Sie, dass so langsam ein Umdenken generell im Wasserverbrauch stattfindet und die Leute jetzt doch mehr Wasser sparen? Nicht nur in Kelkheim, sondern es ist ein generelles Problem.
Also ein Umdenken muss stattfinden. Dieses sorglose Umgang mit Trinkwasser, das können wir insgesamt gesehen nicht mehr verantworten. Ich habe aber auch das Gefühl, nicht zuletzt auch durch Aktivitäten der jungen Menschen, dass das Bewusstsein sich dort allmählich verändert. Es gibt ja durchaus auch Initiativen oder der Bürger unterschreibt gerne zur Erhaltung, Rettung des Regenwaldes und macht sich gar keine Gedanken, was er selbst dafür tut, um weniger Wasser zu verbrauchen. Das Zweite ist, dass wir als Kommune, als Stadt Kelkheim, entsprechende Maßnahmen getroffen haben, um etwas mehr Kapazitäten zur Verfügung zu haben. Wir erweitern unseren Hochbehälter, der ist nächstes Jahr fertig, sodass wir da über 2000 Kubikmeter Wasser mehr verfügen können, die wir dann in Spitzenzeiten reingeben können. Wir erneuern eine Wasserleitung, wir verstärken unsere Pumpleistung, indem wir dort technisch besser arbeitende Pumpen einsetzen. Und wir sind dabei, entsprechend die Versorgungsleitung, die uns mit Hessenwasser verbindet, zu erneuern. Also wir tun schon etwas. Trotzdem, grundsätzlich gilt, das Bewusstsein mit dem Umgang vom Trinkwasser, das muss noch kräftig gestärkt werden.
Tauschen Sie sich denn mit Kollegen über das Thema Wassersparen und Trinkwassermangel aus auch?
Ich bin immer im Gespräch mit den Kollegen. Die gucken gespannt auf Kelkheim, wie unser Aufruf, denn in der Tat sehr spektakulär war, wie der angekommen ist. Viele haben überlegt, das auch zu machen. Der Aufruf von Kelkheim hat aber auch Auswirkungen auf die Nachbarorte gehabt.
Zum Beispiel also?
Naja, dadurch, dass es nun viel darüber berichtet wurde, wie wir unsere Bürger informieren oder bitten, mit Wasser sorgfältiger umzugehen, das hat auch Auswirkungen gehabt, dass in anderen Orten gespart wurde. Ich weiß aber auch aus anderen Kommunen im Hochtaunuskreis, dass sie erhebliche Probleme hatten, damit vielleicht öffentlich etwas anders umgegangen sind.
Also Sie haben schon das Gefühl, dass der Aufruf auf jeden Fall was gebracht hat zum Wassersparen?
Der Aufruf hat zwei Dinge erreicht. Der Verbrauch ist drastisch zurückgegangen. In der ersten Nacht, nachdem die Feuerwehr informiert hatte, hatten wir Verbräuche wie zu Winterzeiten. Also da hat jeder sofort abgestellt. Das ist nachher, in den nächsten Tagen ist das wieder etwas angezogen, aber er ist auf normalem Niveau geblieben und das ist auch zu akzeptieren. Und das Zweite ist, jeder macht sich Gedanken über das Trinkwasserproblem und das ist ja auch schon ein Erfolg.
Sagt der Bürgermeister der Stadt Kelkheim, Albrecht Kündiger. Kelkheim fördert 40% seines Grundwassers selbst. Den Rest bezieht die Stadt vom Wasserversorgungsverband Hessenwasser. Hessenwasser versorgt insgesamt über 50 Kommunen im Rhein-Main-Gebiet mit Trinkwasser, darunter auch die Städte Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt. Ich habe mit der Geschäftsführerin von Hessenwasser, Elisabeth Schreisert, unter anderem darüber gesprochen, wer denn überhaupt in Hessen Grundwasser entnehmen darf, zum Beispiel zum Bewässern.
Jeder hier in Hessen kann Wasser entnehmen, wenn er das dem RP anzeigt, dem Regierungspräsidium. Das hat allerdings Grenzen, das ist limitiert, diese Anzeigung. Das sind, glaube ich, 3600 Kubikmeter im Jahr, die man dann entnehmen darf. Sobald Sie über diese Grenze von diesen 3600 Kubikmetern kommen, müssen Sie ein Verfahren durchlaufen, ein Wasserrechtsverfahren. Und dann entscheidet die Behörde, warum brauchen Sie das Wasser? Wofür brauchen Sie dieses Wasser? Und dann, wenn die Behörde Ihnen diese Genehmigung erteilt, nach einer langen Abwägung, dann haben Sie sozusagen auch das Recht, mehr als diese 3600 Kubikmeter im Jahr zu fördern.
Also sprich, ich als Privatperson könnte das auch, also habe auch das Recht, diese 3600 Kubik zu entnehmen.
So ist mein Kenntnisstand, ja.
Haben Sie denn aktuelle Zahlen, wie viel Trinkwasser in diesem Jahr bis jetzt im Vergleich zum Vorjahr verbraucht wurde? Auch der Sommer war ja jetzt wieder sehr heiß.
Ja, auch dieser Sommer war nicht nur heiß, sondern auch wieder trocken, genauso wie das Jahr 2018. Und wir bei Hessenwasser haben einfach festgestellt, dass diese beiden Jahre, auch dieses Jahr jetzt schon, wie 2018, ganz deutlich über dem langjährigen Mittel liegt. Und das ist für uns immer entscheidend, dass wir sagen, wie ist insgesamt die Tendenz des Wasserverbrauchs? Da sehen wir ganz klar, dass es, wie gesagt, über dem langjährigen Mittel der anderen Jahre liegt. Und das sind bei uns in der Gesamtmenge 5%. Wenn man bedenkt, dass wir über 100 Millionen Kubikmeter Wasser abgeben, ist das eine ganze Menge. Und für uns als Wasserversorger ist aber in diesen Jahren, in diesen sehr trockenen Jahren, das Thema Spitzenlast ein ganz besonderes Thema, auf das wir als Wasserversorger eben achten müssen. Wir müssen eben auch an den 4 Tagen, die 30 Grad heiß sind und trocken sind, eben diese enorme Spitzemengen, diese Spitzenabgabe liefern können.
Was in Kelkheim nicht ganz so geklappt hat, ne?
Gut, das ist jetzt wieder die Thematik mit, bekomme ich Wasser aus diesem Leitungsverbund, den wir als Hessenwasser sozusagen hauptsächlich mitbetreiben, mit anderen Kollegen aus der Region und der Eigengewinnung. In den Mittelgebirgsregionen ist es eben so, dass dort andere Grundwasserleiter vorhanden sind. Die sind eben oberflächennah, das heißt, die sind immer abhängig von Regen. Und durch diese große Trockenheit in den letzten beiden Jahren, also diesem und letzten Jahr, sind solche Gewinnungsanlagen in solchen Mittelgebirgsregionen eben einfach nicht so ergiebig. Und das ist diese Thematik, dass wir, Gott sei Dank muss man allerdings auch sagen, die Thematik haben, es gibt einen Leitungsverbund, wo wir große Dargebote sozusagen in die Bedarfsgebiete bringen können.
Und befürchten Sie denn in den kommenden Jahren auch eine Wasserknappheit für das Rhein-Main-Gebiet, so wie wir es dieses Jahr und letztes Jahr auch hatten?
Wir haben hier diese Besonderheit in Südhessen, dass wir den Wasserbeschaffungsverband Ried haben. Dort bereiten wir Rheinwasser zu fast Trinkwasserqualität auf und versickern es im Grundwasser. Das heißt, wir können künstlich Regen nachmachen. Das bedeutet, wir haben sozusagen kein Ressourcenproblem, kein Knappheitsproblem in diesen Bereichen. Diese Infiltration machen wir, wie gesagt, im Wasserverband Hessisches Ried, aber auch in Frankfurt. Da machen wir das mit Mainwasser als Hessenwasser selbst. Und diese Systematik der künstlichen Grundwasserreinreichung, der umweltschonenden und ökologischen Förderung von Grundwasser ist ein ganz großes Plus, was wir hier in Südhessen haben. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland sogar. Und damit sagen wir als Hessenwasser, wir haben nicht das Problem der Wasserknappheit, die Ressource ist da, wir haben das Problem der Infrastruktur. Es geht darum, den Leitungsverbund auszubauen, letztendlich auch Behälter zu bauen für die Spitzenkapazitäten, aber daneben auch die Eigengewinnung in den Kommunen auch zu stärken. Und diese zwei Sachen, wenn wir das sozusagen mit der Infrastruktur in Einklang bringen und diese Maßnahmen umsetzen, dann haben wir keine Wasserknappheit in Südhessen.
Aber auch die Ressource Rheinwasser oder Mainwasser, wird ja auch in Frankfurt entnommen, sagten Sie gerade, ist ja auch endlich. Also wie viel können Sie denn entnehmen, ohne dass dann vielleicht die Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz sagen, jetzt ist aber mal gut, ja, wir brauchen auch noch ein bisschen Wasser.
Ja, das ist eine sehr häufig gestellte Frage. Und ja, wir haben genügend Wasser im Rhein. Auch als wir das letztes Jahr gesehen haben, wie der Rheinpegel war. Das ist im Promillebereich des Abflusses des Rheins, was wir da entnehmen. Wir hatten im letzten Jahr auch immer noch Wasser über unserem Entnahmerohr im Rhein. Bei Main ist es anders, der ist staureguliert, da ist das sozusagen gar nicht auffällig. Das regelt sich durch die Stauregulierung vom Wasser- und Schifffahrtsverband. Und da ist es einfach so, wir haben genügend Wasser im Rhein und es kommt noch hinzu, dass wir diese künstliche Grundwassereinreichung, also das Infiltrieren von aufbereitetem Flusswasser in den Untergrund, die Hauptinfiltrationszeit ist eigentlich im hydrogeologischen Winterhalbjahr. Das ist also quasi im Winter. Und da haben wir durch die, sage ich mal, Zuflüsse in den Rhein eben auch immer genügend Wasser. Aber nochmal, auch in diesen Dürre- oder ich sag mal in diesen Trockenphasen hat der Rhein genügend Wasser, um dort die Rheinwasseraufbereitung zu machen.
Könnten Sie es nochmal für Laien wie mich erklären, wie diese künstliche Beregnung genau vonstatten geht und auch die Filterung? Also ich weiß aus dem Gebiet Düsseldorf und Köln, dass da Rheinwasser entnommen wird, aber das wird gereinigt und landet dann direkt als Trinkwasser in den Leitungen. Aber hier ist es ja ein ganz anderes System, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Ich sag mal ganz kurz, wir haben eine Bodenpassage dazwischen. In Köln ist es so, dass man Uferfiltrat gewinnt, da ist auch eine Bodenpassage dazwischen. Wir haben aber die Besonderheit, dass wir neben dem Infiltrationswasser auch noch Beregnungswasser für die Landwirtschaft sozusagen aufbereiten. Also wir entnehmen das Wasser aus dem Rhein, bereiten es in unserem Wasser- oder Flusswasserwerk auf zu fast Trinkwasserqualität und versickern es dann, bringen es also mit Leitungen sozusagen zu unseren Wasserwerken, versickern das dort im Vorfeld, also da wird es eben nicht entnommen, sondern infiltriert, in den Boden gegeben oder so wie offene Gräben, dass man das Wasser da reinplätschern lässt und das versickert ganz langsam durch den Sand, durch den Boden in den Untergrund. Und damit stütze ich sozusagen mit diesem aufbereiteten Flusswasser das natürlich anstehende Grundwasser. Das vermischt sich dann. Ich habe dann sozusagen das aufbereitete Flusswasser und das natürlich anstehende Grundwasser, das vermischt sich und das wird dann wieder in dem Wasserwerk selbst, in dem Trinkwasserwerk gefördert. Aufbereitet auch nochmal und dann dem Bürger zur Verfügung gestellt.
Sagt Elisabeth Schreisert von Hessenwasser. Hier in Hessen ist es vielmehr das Problem der Infrastruktur. Sprich, die Kapazitäten der Leitungen reichen zu Spitzenzeiten, wo der Bedarf an Wasser besonders hoch ist, nicht mehr aus. Ein Grund, weshalb zum Beispiel auch die Stadt Kelkheim in Zukunft knapp 8 Millionen Euro in die Trinkwasserversorgung investieren will. Welchen Stellenwert das Thema Wasser im politischen Wiesbaden hat, das wollte ich von unserem landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass in Wiesbaden wissen.
Also ich würde sagen, aktuell sowieso aufgrund der sinkenden Pegel einen besonders hohen, denn in der Tat macht man sich natürlich nach dem zweiten Hitzesommer Gedanken, ob die Pegel von Grundwasser überhaupt noch ausreichen, um dann die Trinkwasserversorgung tatsächlich auch zu gewährleisten. Mhm. Es ist zwar in erster Linie natürlich eine kommunale Aufgabe, für diese Wasserversorgung zu sorgen, Versorgung, aber die Landesregierung muss, wenn man so will, ein bisschen den Rahmen stecken. Sie versucht das schon seit vielen Jahren durch einen runden Tisch Wasser. Da versucht man sowas wie ein Leitbild für nachhaltige Wasserversorgung zu entwickeln. Aber das ist eben schwierig, weil die Interessen halt auch sehr unterschiedlich sind. Und dann haben wir natürlich ein paar, wenn man so will, ganz aktuelle Geschichten, zum Beispiel die Nitratbelastung oder auch die Frage, wie mit Spurenstoffen das Grundwasser belastet ist. Das sind also sozusagen kleinste Partikel aus der industriellen Produktion, zum Beispiel Pharmaproduktion, die auch ins Grundwasser gelangen und natürlich theoretisch auch die Trinkwasserversorgung beeinträchtigen können. Also da sind eine ganze Menge Baustellen. Wie gesagt, der unmittelbare Handlungsrahmen einer Landesregierung ist da begrenzt, weil es in erster Linie eben eine kommunale Aufgabe ist. Aber am Ende wird man schauen, was macht das Land.
Gibt es denn konkrete Pläne oder Projekte der Landesregierung zum Wassersparen?
Es gibt Kampagnen. Das ist eigentlich das Wichtige und wenn man so will, wahrscheinlich auch zunächst einmal der einzige Hebel, um die Leute dazu anzuhalten, tatsächlich auch Wasser zu sparen. Diese Kampagnen sind angelaufen, sind natürlich auch im Sommer nochmal besonders intensiviert worden und natürlich auch verbunden worden mit Informationen, was zum Beispiel die Pegelstände in den Grundwasser- und Trinkwasserbrunnen so angeht. Das ist zunächst mal der erste Punkt. Und dann geht es am Ende auch darum, da kann das Land natürlich eine Rolle spielen, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Gemeinden auch an die Verbundnetze angeschlossen werden. Denn die Versorgungsengpässe drohen ja nicht so sehr in erster Linie dort, wo die großen Wasserverbünde existieren, zum Beispiel hier im Rhein-Main-Gebiet, sondern eher da, wo die Gemeinden das selbst schöpfen, das Wasser. Das ist zwar manchmal auch für die ein Problem, wenn sie was abgeben müssen, zum Beispiel an Hessenwasser, aber viele Gemeinden haben letztlich auch eine Art Notstand erleiden müssen an einigen Tagen im Sommer, weil sie plötzlich in den eigenen Brunnen nichts mehr haben. Und deswegen ist es natürlich auch eine Aufgabe, aber letztlich der Landespolitik dafür zu sorgen, dass im Notfall zumindest von überall her Wasser kommen kann.
Wasser ist aber trotzdem eine endliche Ressource und wird in Zukunft immer kostbarer. Gab oder gibt es denn Pläne in Hessen, das Wasser zu privatisieren?
Also heute gibt es das eigentlich nicht mehr. Es gab mal so eine Phase tatsächlich in den 2000er Jahren, wo plötzlich die Liberalisierung, wenn man so will, von Wasser oder Strom oder Energieversorgung tatsächlich ein großes Thema war. Das hatte auch was mit europäischen Projekten und Hintergründen zu tun. Und es gab auch 2004 hier einen Gesetzentwurf, wo man zumindest mal ins Wassergesetz hineingeschrieben hat, ja, die Öffnung für private Dritte, die dann gewissermaßen Wasserversorgung übernehmen könnten, die soll möglich gemacht werden. Heute redet da im Grunde genommen kein Mensch mehr davon. Es ist eigentlich sichergestellt, dass die kommunalen Versorger die Wasserversorgung hier in Hessen auch überwiegend haben. Es gibt übrigens auch noch Private, die ganz eigene Brunnen haben. Über 8000 sind das in Hessen. Auch diese Art der Wasserversorgung, der sehr persönlichen, gibt es. Aber überwiegend sind es eben die Kommunen oder Stadtwerke beispielsweise. Was schon geht in Richtung Privatisierung ist, dass man die Formen, also die Rechtsform eines solchen Unternehmens, zum Beispiel bei Hessenwasser als GmbH, also privatrechtlich organisiert, dahinter stehen dann am Ende aber dann doch die kommunalen Versorger. Und das ist mit weitem Abstand das sozusagen übliche Modell.
Wird denn von der Landesregierung befürchtet, dass es sich in Hessen ein Konflikt ums Trinkwasser entwickeln könnte, beziehungsweise gibt es schon einen Konflikt?
Also es gibt, wie gesagt, keine großen Versorgungsengpässe. Damit ist zunächst mal nicht zu rechnen. Aber man hat ja auch immer zum Beispiel das Rheinuferfiltrat oder auch vom Main, dass man im Prinzip da abschöpfen kann. Aber so Themen wie zum Beispiel die Nitratbelastung der Grundwasserbrunnen, die eben auch Rückfolgen haben können, zum Beispiel für die Trinkwasserversorgung, das ist ein Riesenthema. Das muss natürlich europäisch gelöst werden und zum Beispiel auch, was machen wir, wenn die Grundwasser- und damit auch die Trinkwasserpegel immer weiter sinken, zum Beispiel im Hessischen Ried, was bedeutet das dort für die Wälder? Da hat der BUND gerade ein Gerichtsverfahren gegen das Land auch gewonnen, letztlich mit der Stoßrichtung, wir müssen dafür sorgen, dass wieder mehr Grundwasser beispielsweise im Hessischen Ried vorhanden ist, damit die Wälder dort eben nicht absterben.
Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht. Und für uns in Deutschland und in Hessen ist es außerdem noch ständig verfügbar. Dafür muss ich nur den Wasserhahn aufdrehen. Allerdings ist der Verbrauch in einigen Regionen, nämlich da, wo viele Menschen leben, natürlich um einiges höher als in Regionen, die nicht so dicht besiedelt sind. Die Stadt Frankfurt beispielsweise bezieht ihr Trinkwasser aus dem Hessischen Ried, dem Vogelsberg und dem Spessart. Das sorgt immer wieder für Konflikte, gerade wenn die Wasserstände im Sommer sinken und ländlichere Regionen den scheinbar unstillbaren Bedarf großer Metropolen decken sollen. Mein Kollege Christoph Keppeler aus der hr-Info-Politik-Redaktion mit Einzelheiten.
Wasserknappheit trifft viele Regionen in Deutschland, zum Beispiel den Landkreis Peine in Niedersachsen. Der Regenmeister des lokalen Beregnungsverbandes, Michael Hornbostel, bricht in einem Beitrag des ARD-Magazins Report München in Tränen aus. Er steht auf einem Feld mit vertrockneten Rüben. Der Bauer, dem das Feld gehört, hatte sein ihm zugeteiltes Wasserkontingent wegen des trockenen Sommers schon verbraucht.
Das ist heftig, ja. Ein Landwirt arbeitet das ganze Jahr darauf hin, seine Ernte einzufahren. Und wenn man das sieht, das ist scheiße. Wenn man Vollblutlandwirt ist, dann steckt man sowas nicht weg.
Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies, SPD, hat Verständnis für die Tränen und den Ärger der Landwirte, sagte er Report München.
Aber wir können nicht mehr Wasser dem Grundwasser einen Körper entnehmen, als an neue Grundwasserbildung da ist. Ohne Sicherstellung, dass Trinkwasser als höchstes Gut geschützt ist, können wir nicht zulassen, dass weitere Grundwassermengen zum Beispiel für das Thema Beregnung genommen werden.
Wasser für die Landwirtschaft fehlt aber nicht nur wegen Trockenheit. Die großen Städte brauchen sehr viel Wasser für die vielen Menschen, die dort leben. Und wenn da das Wasser nicht für alle ausreicht, gibt es Streit. Dieser Streit wird vor allem zwischen Stadt und Land ausgetragen, zum Beispiel zwischen Frankfurt und dem Vogelsberg. In der Stadt Ulrichstein im Vogelsbergkreis wurden im Juli 2018 wochenlang Überstunden gemacht, weil das Wasser nicht ausreichte, um die Haushalte zu versorgen. Wasser musste mit Tankwagen aus anderen Orten geliefert werden. Ulrichsteins Bürgermeister Edwin Schneider hatte die Stadt Frankfurt kritisiert, die einen Teil ihres Trinkwassers aus dem Vogelsberg bezieht.
Dass die Stadt Frankfurt also auffordert, die Bäume zu gießen und das mit gutem Trinkwasser, dann ja, hat mir es die Zornesröte ins Gesicht getrieben.
Die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig verteidigte ihren Aufruf in einer Stellungnahme. Es wäre unvernünftig, junge Bäume nicht weiter zu gießen und sie vertrocknen zu lassen. Im Mangfalltal in Bayern gibt es mehr als genug Wasser. Dennoch gibt es auch dort Streit, berichtet Report München. Von hier stammt das Trinkwasser für das 40 Kilometer entfernte München. Die Schutzzone für das Wasser soll verdoppelt werden. Die Landwirte dürften dann viele Wiesen nicht mehr als Weiden nutzen. Was das bedeutet, schildert dieser Biobauer.
Für den Hof heißt es über kurz oder lang, dass ich eigentlich im Prinzip aufhören kann, weil ich verliere ein Viertel von meiner Fläche. Wenn das so kommt, verliere ich komplett. Da darf ich gar nichts mehr machen.
Meteorologen sagen voraus, dass es künftig mehr trockenes und heißes Wetter geben wird. Der Kampf ums knappe Wasser wird sich also wohl verschärfen. Auch das Hessische Ried muss viel Wasser für die Verbraucher im Ballungsraum Rhein-Main liefern. Da bliebe vom Grundwasser nicht viel übrig. Das aber wird schon lange mit Wasser aus dem Rhein aufgefüllt, das vorher aufbereitet wurde. Damit konnte auch letztes Jahr das Niederschlagsdefizit des Extremsommers 2018 und des trockenen Winterhalbjahres ausgeglichen werden. Auch im eigentlich wasserreichen Deutschland werden andere Regionen, die regenärmer sind, vor allem in Ost- und Mitteldeutschland, künftig auf Wasser aus regenreicheren Regionen angewiesen sein. Und eigentlich kann im Konflikt zwischen Stadt und Land keine Seite sagen, dass sie mehr Recht auf Wasser hat als die andere, meint Michael Hornbostel, der Regenmeister des Beregnungsverbandes im Landkreis Peine.
Sicherlich, Trinkwasser ist ein sehr hohes Gut, ist absolut wichtig. Aber wir als Landwirte haben auch einen Versorgungsauftrag und Nahrungsmittel sind genauso wichtig wie Trinkwasser.
Nach dem Dürresommer 2018 rechnet das Umweltbundesamt in Zukunft mit Konflikten rund ums Wasser. Der private Verbrauch steigt und auch die Landwirte müssen zusätzlich bewässern, weil der Regen fehlt. Das hat auch die Trockenheit und Dürre in diesem Sommer wieder gezeigt. Am Telefon ist nun Dr. Carsten Rinke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Herr Rinke, wer hat denn Vorrang? Der Bauer, der seine Felder bestellt und uns mit Nahrungsmitteln versorgt? Oder aber ich als Verbraucherin, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe und jederzeit Trinkwasser haben will?
Die Frage ist schwierig, weil jeder von uns neigt sicherlich am Anfang dazu zu sagen, dass das Trinkwasser die höhere Priorität hat, weil wir es jeden Tag benötigen, während man die Nahrungsmittel vielleicht auch importieren könnte. Aber in Wirklichkeit gehört das Wasser natürlich niemandem und es gibt neben der Landwirtschaft und der Trinkwasserversorgung auch noch andere Player, die das Wasser benötigen. Das ist zum Beispiel auch der Naturhaushalt, also ein ausgeglichener Landschaftshaushalt, denn wir alle wollen nicht, dass die Bäume vertrocknen und unsere Landschaft versteppt.
Ist es denn so, dass große Metropolen in Deutschland den wasserreichen Regionen buchstäblich das Wasser abgraben, was ja auch immer wieder kritisiert wird?
Das würde ich in der Form so nicht sagen, denn die Menge an Wasser, die wir in den Trinkwasserkreislauf einspeisen, ist im Vergleich zu den anderen Wasserflüssen immer noch relativ klein. Es geht hier auch eher um eine langfristige Bewirtschaftung, das heißt Nachhaltigkeit steht hier im Mittelpunkt. Denn es ist so, von einem trockenen Sommer ist die Bewässerung der Landwirtschaft natürlich ein Verlust, an Wasser in der Landschaft. Mhm. Aber das führt innerhalb dieses einen Jahres nicht dazu, dass es auf einmal kein ausreichendes Grundwasser mehr für Trinkwasser gibt. Das Grundwasser ist ein riesiger Speicher. Das ist der größte Wasserspeicher, den wir haben in Deutschland, und der ist deutlich überjährig. Es geht also in meinen Augen viel eher um die Frage, überhaupt erstmal zu quantifizieren, wie viel Wasser haben wir denn in Zukunft jedes Jahr zur Verfügung, denn wir sollten im Durchschnitt nur so viel verbrauchen, wie auch durch Niederschlag wieder erneuert wird. Und dann stellt sich die Frage, was machen wir mit diesem Wasser? Wofür nutzen wir das?
In welchen Regionen sieht es denn besonders kritisch aus, was den Grundwasserspiegel angeht?
Also eine äußerst trockene Region ist nach wie vor Mitteldeutschland. Das ist auch eine Region, die über sehr geringe Niederschläge verfügt. Wir haben also hier gerade im Magdeburger Umland Niederschläge um die 500 Millimeter, was also im Bundesvergleich ein relativ geringer Wert ist. Und hier beobachten wir seit vielen Jahren fallende Grundwasserstände und haben auch in diesem Jahr Rekordtiefstände an einzelnen Pegeln in der Altmark zum Beispiel oder in Zerbst erreicht.
Wie könnte denn eine gerechte Verteilung des Trinkwassers aussehen? Sie haben gesagt, in Magdeburg sieht es kritisch aus, also regenarme Regionen in Deutschland wie in Ost- oder Mitteldeutschland, die werden in Zukunft einfach auf Wasser aus regenreicheren Gebieten angewiesen sein.
Sie haben natürlich recht. Wir würden davon profitieren, wenn wir Wasser aus regenreichen Gebieten auch für die eher regenarmen Gebiete zugänglich machen würden. Das machen wir zum Teil auch, weil zum Beispiel die großen Trinkwassertalsperren, die wir in Deutschland haben, über sehr weite Fernwasserversorgungsnetze verfügen, sodass man das Wasser also in sehr weite Areale verteilt. Das wird im Grunde schon gemacht. Das ist zum Beispiel das Wasser aus dem Westharz, der Harzwasserwerke, das bis nach Bremen fließt. Und ich befürchte, dass wir in Zukunft tatsächlich einige dieser heute bereits existierenden Verbundsysteme untereinander vernetzen müssen, damit man sich dort gegenseitig aushelfen kann.
Kommen wir nochmal zum Thema Trockenheit. Meteorologen sagen ja schon voraus, dass es in Deutschland in Zukunft immer mehr trockenere und heiße Jahre geben wird. Sehen Sie Deutschland denn in Sachen Trinkwasser gut gewappnet, was auch eine länger andauernde Dürreperiode angeht?
In Bezug auf Trinkwasser denke ich, dass wir uns da keine Sorgen zu machen brauchen. Probleme entstehen einfach dadurch, dass es in Zukunft auch andere Abnehmer von Wasser, andere Nutzer von Wasser gibt, die wir in der Form heute gar nicht so haben. Wir bewässern im Moment beispielsweise lediglich 3% unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche. Und in Anbetracht der Klimaprognosen werden wir in Zukunft in vielen Landstrichen in Deutschland Wasser als den limitierenden Faktor in der landwirtschaftlichen Produktion erleben. Das heißt, ohne Bewässerung kommt es zu erheblichen Produktionseinbrüchen. Und deswegen wird der Anteil an bewässerter Fläche steigen.
Wie würde denn Ihrer Meinung nach ein besseres Wassermanagement in Deutschland aussehen?
In der Vergangenheit war Deutschland immer ein wasserreiches Land. Das ändert sich jetzt. Und um hier gute Managementkonzepte zu entwickeln, müssen wir erstmal Zahlen erarbeiten, die uns sagen, wie viel Wasser da ist. Denn die alten Zahlen gelten nicht mehr. Und wenn man weiß, was bedeutet denn der Klimawandel abseits der Tatsache, dass einfach die Temperatur etwas höher wird. Wenn wir das wissen, dann haben wir auch die Kennzahlen, um uns über ein gutes Wassermanagement Gedanken zu machen. Es gibt also erstmal noch ein paar Hausaufgaben, die erledigt werden müssen. Und es gibt auch ein paar Altlasten, die vom Tisch müssen. Also die Tatsache, dass ungefähr 30% unserer Grundwasserkörper durch erhöhte Nitratwerte belastet sind, das grenzt unsere Freiräume ein. Denn diese Wasserkörper stehen für eine Trinkwassernutzung derzeitig eben nicht zur Verfügung. Und hier ist in meinen Augen dringender Handlungsbedarf angesagt. Denn die Sanierung dieser Grundwasserkörper dauert auch 40, 50, 60 Jahre. Und wenn wir die Klimaprognosen ein halbes Jahrhundert nach vorne nehmen, dann kommen wir in eine Situation, wo das, was wir heute als extrem trockenes Jahr bezeichnen, ungefähr jedes zweite oder dritte Jahr auftritt.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, auch ein dringendes und drängendes Problem, das keinen Aufschub duldet.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Man muss jetzt damit beginnen, denn wenn das Problem erst auf dem Tisch liegt, dann hat man keinen Handlungsspielraum mehr. Das ist ja auch das, was man an den gerade aufkeimenden, ich nenne es mal Wasserkonflikten, sieht. Also die Not des Landwirts, der Wasser für die Bewässerung braucht, und die Furcht des Trinkwasserversorgers, der seine Wasserressourcen langfristig schonen möchte. Genau diese Konflikte klären sich relativ schlecht, wenn es Juli und August ist und das Wasser bereits knapp ist und die Ernte vertrocknet. Also wir müssen jetzt die wissenschaftlichen Grundlagen dafür legen und dann auch darauf aufbauend den rechtlichen Rahmen anpassen, damit wir in solchen Situationen eine klare Handlungsvorschrift haben, die wir dann einfach anwenden, um diese Konflikte von vornherein in der Schärfe zu regeln.
Sagt Dr. Carsten Rinke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Fakt ist, jeder Einzelne von uns muss den eigenen Wasserverbrauch in Zukunft überdenken. Und nur mal zum Vergleich, so ein Rasensprenger verbraucht bis zu 800 Liter Wasser in der Stunde. Das macht 6 volle Badewannen pro Stunde wohlgemerkt. Dagegen verbraucht jeder von uns täglich 121 Liter Trinkwasser, zum Beispiel für Dusche und Klospülung. Soweit hr-info-Politik. Wem gehört eigentlich das Trinkwasser? Diese und viele weitere spannende Sendungen gibt es als Podcast auf hr-inforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Hören Sie mal rein. Mein Name ist Ariane Focke.